On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutschen Feldhockeyherren sind nach 12 Jahren mal wieder Europameister. Die deutsche U19-Handballnationalmannschaft sogar Weltmeister. Mondo Duplantis knackt mal wieder den Stabhochsprung-Weltrekord und die Fußball-Bundesliga steht wieder vor der Tür. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 290 von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute ohne Benny, aber wieder mit mir, David, und dankenswerterweise ist David Müller mal wieder eingesprungen. Herzliche Grüße nach Duisburg. Du darfst uns gleich mal verraten, warum du jetzt an einem anderen Ort sitzt, als wir das bisher gewohnt sind.
Ja, schönen guten Morgen erstmal. Hallo David, hallo liebe Community. Kann ich ganz einfach sagen, beruflicher Wechsel, würde ich mal sagen. Genau, ich werde mich jetzt hier viel, wo wir schon beim Thema Fußball sind, werden wir nachher nochmal ausgiebig zukommen, aber werde ich mich zukünftig beruflich sehr dem MSV Duisburg widmen. Dementsprechend, ja, bin ich dafür hierher gezogen. Das ist die kurze Geschichte dazu.
Man der Müller geht nach Meiderich, ist das Motto.
So ungefähr. Und dementsprechend siehst es in der Kamera, die Zuhörenden zum Glück nicht, sieht noch ein bisschen wild in meinem Arbeitszimmer, so wie überall in der Wohnung, aus. Aber die Technik funktioniert schon mal, das ist das Wichtigste.
Podcast ist Priorität. Sehr gut. Wir gucken natürlich nachher auch noch drauf, was das furiose DFB-Pokal-Wochenende mit uns gemacht hat. Ich habe gefühlt die Hälfte der Spiele über die volle Länge gesehen. Ich musste mitunter 2 Spiele gleichzeitig tickern. Also auch da werden wir noch genug drüber sprechen. Und ja, auch über deinen Supercup werden wir sprechen. Aber wie immer, das ganz am Ende. Was haben wir noch für euch vorbereitet? Wir sprechen natürlich gleich über Hockey und über vieles andere, was in den letzten beiden Wochen liegen geblieben ist, weil wir letzte Woche ausnahmsweise mal keinen Wochenrückblick hatten. Außerdem sprechen wir natürlich über Tennis, da laufen die Vorbereitungen auf die US Open. Wir sprechen über Basketball, da laufen die Vorbereitungen der deutschen Mannschaft auf die Europameisterschaft in Finnland. Es gibt natürlich News aus dem Radsport. Wir haben einen Deutschen, der Dritter bei der Tour geworden ist, den man jetzt in Deutschland hautnah erleben kann. Und wie es sich für Mitte August gehört, müssen wir auch mal auf Wintersport schauen, denn der Sommer Grand Prix im Skispringen ist gestartet. Aber das machen wir nachher. David, wir starten erstmal mit dem Hinweis, dass ihr natürlich mit uns wieder die Fußball-Bundesliga tippen könnt. Das Ganze könnt ihr tun unter kicktipp.de/onthepitch-buli. Kommt da gerne dazu und dann freut sich David schon auf die zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten, auch die wir dann immer haben.
Ja, definitiv. Ich sammle ja jetzt auch schon fleißig wieder eure Tabellentipps ein und weil wir ja in den letzten Wochen auch immer schon so schön festgestellt haben, was wir für einen Quatsch mit unserer Zweitligatabelle gemacht haben. Jetzt schon nach 2 Spieltagen freue ich mich sehr, wie es dann in der Bundesliga sein wird.
Auch da gucken wir natürlich drauf. Den Tabellenführer, den kenne ich, glaube ich, ganz gut. So, jetzt steigen wir aber ein in die kurzen News mit der Feldhockey-EM und du startest mal rein, wie das aus deutscher Sicht so gelaufen ist. Gar nicht mal so schlecht.
Ziemlich gut, ehrlicherweise. Fangen wir mal mit den sehr, 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 sehr guten Nachrichten an. Nämlich, die Herren haben in Mönchengladbach den Titel geholt. Du hast es ja angesprochen. Es ist schon eine Weile her. 2013, meine ich, war der letzte EM-Titel. Und jetzt vor heimischem Publikum war das natürlich eine ganz besondere Geschichte. Das Finale auch höchst dramatisch gewonnen mit 5:3 im Penalty-Schießen gegen die Niederlande, kann man ja auch sagen, so Deutschland-Niederlande, gerade im Hockey ja immer so dieser Klassiker. Und auch zuvor war das Auftreten der Deutschen aber eigentlich schon sehr gut, 3:2 gegen Frankreich, 1:1 gegen die Engländer und die Vorrunde abgeschlossen mit einem furiosen 10:0 gegen Polen und auch das Halbfinale war sehr, sehr, sehr stark aus deutscher Sicht. 4:1 gegen Spanien. Also insofern hat man da auch schon vorab in der Vorrunde gesehen, dass da was drin sein sollte. Und wie gesagt, hinten raus jetzt den EM-Titel geholt. Auch ganz besonders natürlich dieser Titel für Kapitän Mats Grambusch, der jetzt nach 14 Jahren seine Karriere im Nationaltrikot beendet hat. Das auch noch in seiner Heimatstadt, also schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein. Wie gesagt, in der Liga wird er noch weiterspielen, für den Gladbacher HC ist er, glaube ich, aktiv, also insofern, da geht es noch weiter. Aber in der Nationalmannschaft war das jetzt sein letztes Spiel. Vielleicht erstmal so als kurze Zwischenfrage an dich, wie hast du das Turnier verfolgt? Es war ja gar nicht so einfach. Bei Magenta wurde es, glaube ich, übertragen. Aber zum Glück hatte ich zumindest den Eindruck, zwischendurch ordentlichen News. Und ich habe auch sehr viele Sportjournalistenkollegen gesehen, die da sehr regelmäßig zu Gast waren. Wäre ich ein bisschen früher hier gewesen, hätte ich vielleicht auch mal vorbeigeguckt.
Ja, das kann natürlich gut sein. Tatsächlich ist es bei mir ein bisschen untergegangen, aber ich war auch unterwegs. In Finnland war jetzt das Ganze nicht so präsent, tatsächlich. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass es natürlich wieder bei Magenta gezeigt worden ist. Ich erinnere mich noch an den Weltmeistertitel in Indien. Der lief damals bei The Zone hinter der Paywall. Also es ist deutlich besser geworden. Aber tatsächlich immer noch nicht das, was der Hockeysport verdient hat. Da kann man auch gerne mal dann irgendwie in sich als Free-TV-Sender nochmal reinklinken. Aber naja, das sind wir leider Gottes gewohnt. Und ja, gerade Mats Grombusch hätte es natürlich nochmal verdient, diesen Abschied auf noch größerer Bühne zu haben, was der alles erreicht hat. Olympia Dritter 2016, Olympia Zweiter 2024, letztes Jahr in Paris. Dann natürlich die Weltmeisterschaft angesprochen in Indien 2023. Zweimal Europameister geworden mit der Nationalmannschaft. Also ja, das ist ein ganz großer und hat ja auch schon recht früh dann das silberne Lorbeerblatt zum Beispiel bekommen für seine, Leistung im Hockeysport. Genau, und dann müssen wir natürlich auch noch über die Damen sprechen, denn die hätten es den Herren ja fast gleich getan, David.
Ja, und da kommen genau die Niederlande wieder ins Spiel, die bei den Frauen so ein bisschen das Kryptonit waren, schon im gesamten Turnier. Die Danas haben, wie gesagt, ihr Finale verloren, knapp mit 1:2 gegen die Niederlande. Zuvor hatte man in der Vorrunde am Anfang 4:1 gegen Frankreich gewonnen. Das zweite Vorrundenspiel ging, apropos auch gegen die Niederlande, da hatte man ziemlich deutlich verloren mit 1:5 und dann zum Abschluss 0:0 gegen Irland. Immerhin konnte man die Hauptrunde so noch knapp vermeiden. Also es stand schon immer so ein bisschen auf Messers Schneide, auch das Halbfinale 4:3 im Penalty-Schießen gegen Belgien gewonnen. Aber wie gesagt, ein richtig starkes Finale gespielt. Leider konnte man es nicht vergolden, sondern in Anführungszeichen nur versilbern, aber es ist ein überragender zweiter Platz und das wollen wir da auch gar nicht schlecht drehen in irgendeiner Art und Weise. Auch ein super Turnier gespielt und ja klar, ein doppelter EM-Titel wäre natürlich unfassbar schön gewesen. So ist es Platz 2, die Enttäuschung war hinterher auch ziemlich groß, aber ich glaube oder ich hoffe, dass jetzt im Nachhinein betrachtet, die Danas auch stolz sein können auf ihre Leistung.
Bei der Hoffnung schließe ich mich auf jeden Fall an. Für die Niederländerinnen unterdessen ist es der 5. EM-Triumph in Folge. Seit 2017 gingen alle großen Titel an unser Nachbarland, schreibt die Sportschau. Also da können wir uns auch auf jeden Fall selber bemutigen, dass es halt wirklich auch die dominierende Nation ist gerade, gegen die man da verloren hat. Und dann, David, muss ich mit dir über ein Thema sprechen, was mich schon seit Monaten beschäftigt, weil ich nicht ganz genau weiß. Also eigentlich ist klar, wie man damit umgehen soll, aber irgendwie rückt es näher. Die Enhanced Games, ein Sportprojekt. Wir haben viel auch gerade schon im US-amerikanischen Kontext darüber gesprochen. Kurzum, es ist alles egal. Leistungssteigernde Substanzen sind erlaubt. Also wir geben einen Scheiß auf Doping. Und jetzt ist es passiert, einer hatte $1 Million dafür kassiert, dass er die schnellste 50 Meter Schwimmzeit ever geschwommen ist. Christian Klokomeev, ein griechischer Topschwimmer, der auch schon viermal bei den Olympischen Sommerspielen teilgenommen hat, einmal WM-Silber geholt hat, fünfmal EM-Medaillen und jetzt eben die 50 Meter in 20,89 Sekunden geschwommen ist. Das ist zwei Hundertstel schneller als Cesar Cielo, damals bei der legendären WM in Rom 2009. Was macht man damit?
Also sagen wir mal so, es ist ja insofern auch mal spannend, wenn alles egal ist, wer am cleversten dopt. Wollen wir ja nicht jetzt mal pauschal allen unterstellen, die da mitmachen, ne? Aber ja, das Problem ist immer, man sieht ja immer bei Sportarten, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, bei der Formel 1, wo halt auch viel vom Budget abhängig ist, dass es häufig dann auch sehr schnell sehr langweilig werden kann. Und wir haben ja gerade bei so olympischen Wettbewerben oder wie bei sowas ist es ja doch so, dass man da auf gewisse Substanzen eben verzichten muss und man so halbwegs eine gewisse Ausgeglichenheit im Feld hat. Ich betone halbwegs. Dass das natürlich auch wesentlich näher am Zuschauer dran ist. So ist das natürlich, ist das natürlich eine krasse Zeit, aber was ist das am Ende des Tages wert? Was hat der Mensch wirklich mit hartem Training wirklich selbst erreicht und wo hat man dann doch auch sogar mit illegalen Mitteln nachgeholfen? Insofern ja, kann ich darüber nur den Kopf schütteln und stößt mich das so ein bisschen eher ab, weil, ne, wir werden ja auch gleich zu Duplantis kommen und so, das sind dann halt Dinge, wo du sagst, wow, Wahnsinn, was ein Mensch eigentlich alles kann, wozu er in der Lage ist mit hartem Training. Und das können wir, glaube ich, dann auch mehr belobigen oder das versetzt uns mehr in Erstaunen wie jetzt sowas, wo man doch sehr mit rechnen kann, dass da mit anderen Mittelchen nachgeholfen wurde. Und wie gesagt, wenn ich die nehmen würde, würde ich im Sport vielleicht auch gewisse Outstanding-Leistungen auf die Platte hauen. So muss man es am Ende des Tages ja sehen, ne?
Demnächst David Müller bei den Enhanced Games. Also, wenn es beim MSV mal wieder nicht so läuft, kannst du den das ja auch mal vorschlagen.
Ja,
was mich dann auch noch ein bisschen beschäftigt, sind solche Kommentare wie Leute, die dann da schreiben, ja hier, wir wollen die 9,58 von Usain Bolt gebrochen sehen, wo dann der Enhanced Games Account per Instagram kommentiert, ja, vielleicht ist er ja schon gebrochen worden. Oder wir sagen es einfach noch nicht. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem, was da noch kommt, weil vielleicht wird das noch ein Thema. Halten wir erstmal beide nichts von, aber müssen wir mal erwähnen, weil es einfach irgendwie doch ziemlich großes Ding ist. Dann sprechen wir über die Formel 1. Gibt es gerade jetzt wenig Neues. Gerüchte natürlich, wie lange hält Lewis Hamilton noch bei Ferrari aus, werden wir alles erleben. Gerade Sommerpause. Nächste Woche geht es dann in den Niederlanden in Zandvoort mit den nächsten Rennen weiter. Da duellieren sich dann auch die beiden McLaren-Piloten um den Weltmeistertitel und die Kollegen der Sportschau haben auch schon geschrieben, auch Nico Hülkenberg kann rechnerisch noch Weltmeister werden. Aber das glauben wir eher nicht. Wir kommen nochmal zurück zum Schwimmen. Da ist die Schwimmweltmeisterschaft in Singapur ja zu Ende gegangen, während wir keine Folgen mehr aufgenommen haben. Und über 2009 in Rom, die legendäre Schwimmanzug-WM damals, als ich mit 8 Jahren da vorm Fernseher saß. Ich weiß es noch hier mit Britta Steffen und Paul Biedermann. Seitdem hat die deutsche Schwimmdelegation nie so wirklich gut abgeschnitten bei Beckenwettbewerben, aber jetzt die Schwimm-WM in Singapur war die beste seitdem. 2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze. Dazu nochmal herzliche Gratulation. Und dann, bevor wir zum Handball kommen, an dich die Frage, wie groß ist eigentlich dein American Football Hype aktuell? Die NFL Preseason ist gestartet.
Ja, ist schon ein bisschen da, jetzt wo auch RTL wieder mit den Übertragungen einsteigt, vor allem mit den Preseason-Games. Aber klar ist natürlich auch, und das sagen im Prinzip auch alle NFL-Experten, dass jetzt diese Preseason-Games ja so Semi-Aussagekraft haben, wenn man sich auch mal so die Ergebnisse anguckt, dass hier die Seahawks, die Chiefs relativ souverän schlagen oder allein Chicago 38-0 gegen Buffalo gewinnt. Also das wird in der Regular Season, glaube ich, so nicht stattfinden. Aber insofern, ja, wir kommen dem NFL-Start immer näher. Aber ich glaube, der Hype wird dann erst so richtig losbrechen, dann an diesem ersten Sonntag. Oder auch, wir haben ja ein spannendes Auftaktspiel da auch schon, aber spätestens dann am Sonntag, wenn Scott Hansen wieder die Red Zone präsentiert, dann geht die Luzi wieder ab. Und vorher ist das so, ja, noch ein gemütlicher Start. Wir gucken mal hier, mal da und achten weniger aufs Ergebnis, weil so ganz realitätsnah sind die noch nicht.
Wie immer, bei den Fußballtestspielen ist es ja ähnlich. Gemütlicher Start, mal hier, mal da, das ist ja auch bei unseren Kurznews so. Und deswegen starten wir dann nach der ersten kleinen Unterbrechung rein in die großen Themen mit Handball, Tennis und Leichtathletik. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder mit dem Handball. Die deutsche U19-Nationalmannschaft von Trainer Erik Wuttke hat sich in Ägypten den Weltmeistertitel gegen Spanien geholt, zweimalige Verlängerung, am Ende im 7-Meter-Werfen durchgesetzt, 41-40 am Ende das Ergebnis. Toller Erfolg für die deutsche Handballjugend.
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben dann.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Vor allem auch bei den Junioren allgemein nachgezogen. Die Frauen haben das ja vor einer gewissen Zeit auch geschafft. Also insofern kommt bei den Frauen und Herren sehr viel Spannendes nach und es ist unfassbar wichtig, wenn man sich mal anschaut, dass ja Deutschland gerade in der Weltspitze bei den Herren, wir sind dabei, aber so ganz haben wir so ein bisschen den Kontakt zu den Top-3-Mannschaften so ein kleines bisschen verloren. Manchmal reicht es noch so ein bisschen. Wir haben es ja bei Olympia gesehen, wo wir am Ende immerhin Silber geholt haben. Aber wir erinnern uns dann im Finale doch sehr, sehr deutlich verloren haben. Insofern können wir uns auf jeden Fall darüber freuen, dass da potenziell sehr viel Nachwuchs vorhanden ist, um die großen Nationen, ich denke mal so an Dänemark, Schweden, Norwegen, da wieder anzugreifen.
In 2 Jahren ist ja auch die Weltmeisterschaft mal wieder in Deutschland. Klar, das ist natürlich auch ein Problem auf der anderen Seite des Verbandes, dass es einfach wenig Verbände gibt, die Weltmeisterschaften so austragen können und wollen, wie wir uns das vorstellen. Aber jetzt großer Erfolg für die Junioren. Wir sind gespannt, was da kommt. Schlechte Nachrichten gibt es aber auch im Handball, und zwar ein Insolvenzantrag bei der HB Ludwigsburg. Das sind, ihr habt es mitbekommen, der Verein ist umbenannt worden. Unsere vormals immer genannten Bietigheimerinnen, die ja alles abgesahnt haben. Meistertitel, Pokalsiege, Champions League-Erfolg und so weiter und so fort. Und dieser Verein, und das muss man sich wirklich so vorstellen, das waren auch die Zitate der Spielerin, es ist so, als wenn der FC Bayern München und Borussia Dortmund in dem Kaliber, wenn die Vereine in der Fußball-Bundesliga pleite gehen und da die großen Spieler wegrennen. Dieser Verein ist insolvent. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet worden. Nächste Woche soll die Bundesliga-Saison starten. Auch da ist noch ein großes Fragezeichen, wie das alles funktioniert. Die Nationalspielerinnen Döll, Smietz, Behrendt und so, die verlassen den Verein jetzt alle, weil da keine Finanzierung mehr garantiert ist. Was für eine desaströse Nachricht für den Damenhandball.
Ja, absolut. Vor allem mit den Erfolgen im Rücken. Und man kann ja immer sagen, boah, warum verlassen die jetzt den Verein? Aber es ist ja häufig auch so, dass ja gerade im Frauensport ja vieles, was die Finanzierung angeht, ja noch massiv den Männern auch hinterherhängt. Da ist, also sage ich mal, auch dieser finanzielle Aspekt ja auch nochmal ein ganz anderer. Und insofern ist das maximal bitter und erinnert mich so ein bisschen an den Niedergang von hier Fußball von Turbine Potsdam. Die sind jetzt nicht insolvent gewesen, aber da gab es ja auch eine Zeit, wo die alles gewonnen haben, das Maß im Frauenfußball, im deutschen Frauenfußball waren und dann jetzt ja eigentlich nur noch so in der zweiten Liga herumdümpeln, vielleicht mal den Aufstieg schaffen, aber es ganz nach oben überhaupt nicht mehr schaffen. Und das ist jetzt natürlich noch der next krassere Schritt. Ja, schade. Man kann nur hoffen, dass man das irgendwie noch gewuppt kriegt und dass man vielleicht mit guter Arbeit es in den nächsten Jahren dann wieder schafft, sich da zu konsolidieren. Aber erfahrungsgemäß, gerade bei solchen Sportarten, ist es eher schwierig, da wieder so zurückzukommen und ist dann häufig auch der Frauenhandball in dem Fall jetzt dann die erste Station, wo man als Verein dann auch anfängt zu sparen. Und das ist natürlich absolut gar nicht förderlich.
Ja, absolut. Eine Konsequenz gibt es aus sportlicher Sicht auf jeden Fall auch schon mal. Am Supercup dürfen die Ludwigsburgerinnen nicht teilnehmen. Der Thüringer HC rückt danach am 23. August, also in dieser Woche, geht es dann gegen Blomberg-Lippe. Bundesliga-Start und so weiter wird dann natürlich alles noch geplant in den nächsten Tagen. Viele Fragezeichen in Ludwigsburg und ja, wir drücken die Daumen, dass es da eine gute Lösung auch ja, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein gibt. Dann kommen wir zum Tennis. Die US Open werfen ihre Schatten voraus. In Flushing Meadows wartet das größte Tennisstadion der Welt auf die Tennis-Elite und natürlich auch das größte Preisgeld. Das darf man nicht verhehlen. Insgesamt 90 Millionen Dollar werden da dieses Jahr ausgeschüttet. Nochmal mehr als letztes Jahr, wo es ja mit 75 Millionen schon einen ja, neuen Rekord gegeben hat. Wer gewinnt, kriegt übrigens 5 Millionen Dollar. Und einer möchte gewinnen. Und das ist Alexander Zverev, der jetzt in Cincinnati im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz verloren hat. Und wie so gerade um unsere deutsche Nummer 1 steht, das kannst du uns verraten.
Ja, also die sportlichen Leistungen zuletzt waren sehr, sehr gut. Erst recht nach diesem Horrorauftreten, kann man ja sagen, in Wimbledon, ist Zverev in den letzten Wochen auch mit seinem Training auf Mallorca, hatte man den Eindruck, er ist körperlich, psychisch auf einem guten Stand. Jetzt, glaube ich, nach dem Turnier in Cincinnati, ja, muss man das wieder so ein bisschen revidieren. Nicht, weil er gegen Alcaraz im Halbfinale ausgeschieden ist. Das passiert, glaube ich, jedem. Das ist, glaube ich, keine Schande. Sondern weil auch während des Spiels immer wieder über körperliche Beschwerden geklagt hatte, musste zwischendurch auch mal ein Medical Timeout nehmen, weil ihm schwindelig war. Das sieht alles nicht so super rund aus. Und wie gesagt, wir gehen jetzt aufs Saisonende zu. Ein großes Turnier steht noch an mit den US Open. Und ja, es sieht ehrlicherweise nicht gut aus um Sascha Zverev, der weiterhin massiv mit seinem Körper kämpft. Sogar Carlos Alcaraz hat da sein Bedauern zu geäußert. Das ist so, so unfassbar schade. Vielleicht kriegt er es jetzt innerhalb einer Woche hin, da wieder, ja, sich körperlich so herzustellen, dass er dann die US Open problemfrei spielen kann. Das ist ja so der Wunsch, weißt du? Es geht ja jetzt vielmehr gar nicht mehr darum, dass er jetzt um den Titel mitspielt, sondern dass er erstmal so wieder durch ein Turnier durchkommt, erstmal sportlich als auch körperlich, dass man nicht immer Angst haben muss, dass er gleich umfällt. Weißt du, da sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Und das ist so schade, weil ich glaube, sportlich wäre was möglich. Jetzt vor einer Woche auch im Halbfinale in Toronto ausgeschieden gegen Khachanov. Also da ist sportlich was da. Nur wenn der Körper halt nicht mitmacht, wird das halt ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, gerade in New York, da könnte es auch noch richtig schön heiß werden.
Ja, richtig. Also gerade die Temperaturen spielen eine Rolle. Ich meine, es gibt eine Vorerkrankung, die bei ihm auch noch eine Rolle spielt. Ja. Also drück mal die Daumen, dass es da bergauf geht. Eva Lys unterdessen hat ein bisschen Selbstvertrauen getankt, schreibt der Kicker. Die ist in Cleveland in die nächste Runde eingezogen. Also auch da sind wir gespannt, was dann über Sascha Zverev hinaus, und das war ja auch in Wimbledon ganz wichtig, aus deutscher Sicht beim Tennis eben so möglich ist. Cincinnati, Cleveland, Monterey, das ist das Programm bei den Damen noch, bevor es dann ja nächste Woche losgeht quasi schon mit den US Open. Cincinnati wird gespielt, dann gibt es in Winston-Salem noch ein Turnier bei den Herren. Ja, unter anderem Jannik Sinner schlägt sich gerade gar nicht so schlecht. Und du hast noch eine interessante Meldung mitgebracht, allerdings nicht aus den USA, sondern aus Griechenland.
Ja, ich glaube, gerade euer Podcast ist auch mal dafür da, mal kuriose Geschichten hier mal loszuwerden. In diesem Fall Mats Rosenkranz, der beim Challenger-Turnier auf Kreta disqualifiziert wurde, nämlich weil er der Meinung war, bei 35 Grad Außentemperatur mal während des Spiels eine Dusche nehmen zu müssen, offiziell erlaubt ist, also dafür auch ein Timeout genommen hat, offiziell erlaubt ist, dass er zur Toilette gehen darf oder dass er sich was Frisches anziehen darf, aber nicht, dass er duschen darf. Und das war ihm nicht bekannt, hatte, glaube ich, sogar geführt nach dem ersten Satz. Hätte natürlich gern noch ein paar Weltranglistenpunkte gesammelt. Ist dann leider ausgefallen. Er kannte die Regel selbst wohl vorher nicht. Hat aber auch wohl so mit Anti-Doping-Vorschriften zu tun. Kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Ja, aber mal eine nette Kuriosität. Am Rande natürlich für ihn nicht nett. Aber es gab wohl in der Tennisgeschichte auch schon ein paar Fälle, denen genau das Gleiche auch schon passiert ist. Also er ist da kein Exklusivbeispiel. Aber fällt mal so unter die Rubrik dumm gelaufen.
Ja, ist absolut richtig. Also für euch da draußen, falls ihr auch mal Tennis spielt, gerne auch davor und danach duschen. So komplett ohne ist dann auch ein bisschen blöd. Ja. Dann kommen wir zur Leichtathletik. Da gibt es mal wieder einen neuen Weltrekord von natürlich Amor Duplantis im Stabhochsprung. Vor 2 Jahren ist er in Budapest Weltmeister geworden mit 6,10 Meter. Der Weltrekord damals war 6,23 Meter oder wäre er gewesen, den hat er dann nicht geschafft. In der Zwischenzeit sitzt jetzt 6,28 Meter und zack, wo hat er es gemacht? In Budapest 6,29 Meter. Ich lag da mit meinem schönen Magen-Darm-Infekt in Helsinki im Hotelzimmer und wusste nicht, was ich machen soll, dachte ich mir, guckst du doch mal an, was du für Fernsehprogramme hier hast. Es war nicht so viel, so ein internationales Sky News Programm und die beiden schwedischen großen Sender, also SVT 1 und SVT 2, und tatsächlich lief bei SVT 2, also quasi im ZDF von Schweden, das Leichtathletik-Meeting in Budapest. Ich dachte mir so, warum? Ah gut, okay, da guckt er auf mein Handy, vor ein paar Minuten Weltrekord am Mont Blanc. Das dachte ich, okay, alles klar. Es ist der 13. Weltrekord von ihm, nachdem er in Stockholm ja 6,28 Meter überwunden hat. Also er macht einfach weiter da, wo er aufgehört hat. Und das wird ja sicherlich in Tokio bei der WM auch so sein. Was ist ansonsten so los in der Leichtathletikwelt? Es ist weiter so, dass Femke Bohl überragend läuft. Das war letztes Jahr bei Olympia schon ein Augenschmaus. Jetzt hat sie in Budapest über die 400 Meter Hürden wieder mehr als 2 Sekunden Vorsprung rausgelaufen. Und auch bei der Diamond League in Chorzów, also in Polen, das Meeting am Samstag, was auch stattgefunden hat, war sowohl Femke Bol als auch Carsten Warholm über die gleiche Distanz bei den Herren unterwegs. Es ist die drittschnellste ever Zeit gewesen, sogar bei dem Norweger, 46,28 Sekunden. Das ist er nur bei seinem Weltrekord bei den Olympischen Spielen in Tokio gelaufen, vor 4 Jahren inzwischen, genau. Das ist wirklich ganz, ganz besonders, was da gerade sich anbahnt in der Leichtathletik. Über die 100 Meter wird natürlich auch mal viel gesprochen. Noah Lyles hat da das erste Mal die 10-Sekunden-Marke geknackt, 9,90. Wir hatten auch andere Zeiten schon in Richtung 9,8. Mal gucken, in welche Dimensionen man da noch vorrücken kann. Und natürlich aus deutscher Sicht müssen wir noch über Malaika Miyambo sprechen, die auch ganz gut drauf ist. Die 7 Meter noch natürlich noch nicht ganz so im Wegfliegen, sagen wir mal, mitnimmt. Aber auch da sind wir optimistisch. Und eine gute Nachricht gibt es noch aus München von der LG Stadtwerke, denn Merlin Hummel ist auch beim Diamond League Meeting in Polen auf den 3. Platz gekommen. Also vielleicht auch da sind wir immer wieder gerne für die ein oder andere Überraschungsmedaille gut, aus deutscher Sicht bei den ganz großen Leichtathletik-Events. Aber die Frage an dich wäre, wie weit oder wie hoch kann das bei Mondo noch gehen?
Keine Ahnung. Vielleicht knackt er irgendwann ein paar Jahren die 7 Meter. Würde mich nicht wundern. Das Irre ist ja, er vereint ja wirklich alles. Also er begeistert ja zum einen die Leichtathletik-Community, aber auch die, die jetzt normalerweise auch mit Leichtathletik nicht so viel am Hut haben. Gutes Beispiel, ich glaube, das war jetzt nicht zu diesem Weltrekord, aber wie gesagt, er hat ja schon ein paar gebrochen und irgendwann hat mir, glaube ich, normalerweise schickst du mir ja immer die ganzen spannenden Sachen per Insta-DM, aber da hat tatsächlich, glaube ich, beim letzten Weltrekord meine Schwester mir auch mal, und die schickt mir selten irgendwelche sportlichen Sachen oder so, und dann hat sie mir einfach den Sportschau-Beitrag von Duplantis geschickt, wo der wieder einen Weltrekord, und hat dann so dazu geschrieben, what? Oder so. Also dieser Mann begeistert halt einfach alle Menschen und es fällt auch allen Menschen auf und es ist... Das ist absolut irre, ne?
Es ist absolut irre, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann 6,50 gesagt. Mal gucken, was jetzt in Tokio passiert. In 4 Wochen übrigens läuft dann die WM schon. Es geht los am 13. September. Und was in den letzten 2 Wochen auch noch passiert ist, das nur kurz als Nachtrag. Wen es interessiert, schaut euch gerne mal an. Die deutsche Mannschaft hat bei den U20-Europameisterschaften im finnischen Tampere, habe ich ja so leicht verpasst, da bin ich knapp dran vorbeigeschlittert, richtig abgeliefert. Unter anderem die 4x100 und 4x400 Meter Staffeln, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen richtig gut unterwegs gewesen, hat mir unser Leichtathletik-Flüsterohr Lennart Wehrum noch auch ins besagte Insta-DMs geschickt. Beste Grüße, und dann machen wir gleich weiter, David, mit 3 weiteren Sportarten, auf die wir uns natürlich alle freuen. Erstens, Basketball-EM wirft ihre Schatten voraus. Zweitens, Florian Lipowitz, und das ist das gleiche Phänomen, was du eben auch gesagt hast, begeistert über die Radsport-Bubble hinaus. Und drittens, der Wintersport hört niemals auf. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit, ja, das ist immer das Problem. Wenn man David kurz vor Beginn der Fußball-Bundesliga-Saison einlädt, mit Podcast aufzunehmen, dann sagt er immer, ich möchte unbedingt über den Supercup sprechen, meistens, weil die Bayern mitspielen. Das darf er heute auch gerne machen. David, wir sprechen heute gerne über den Supercup, aber wir nehmen den Basketball. Basketball, Supercup, Vorbereitungsturnier auf die Europameisterschaften. Die Deutschen haben das erste Vorbereitungsspiel verloren. Keine Sorge, wir sprechen nachher im Fußball gerne noch über beide Supercups, wenn du es magst. Wir nehmen eben den Basketball aber vorweg. Serbien war der Gegner und Jokic und Co. waren stärker als Wagner, Schröder und Co. Wie blickst du aktuell auf die Vorbereitung des DBB-Teams auf das Turnier im hohen Norden? Finnland ist irgendwie häufig zugegen aktuell.
Ja, das ist wohl wahr. Na, es ist vor allem ein krasses Line-up, was ja sowohl Magenta als auch RTL zu dieser EM auch auffahren. Das macht allein schon richtig Laune. Jetzt zuvor muss ich erstmal sagen, ist natürlich die Vorbereitungsspiele, es geht so ein bisschen unter, ehrlicherweise. Also man sieht hier und da mal so ein paar Ausschnitte. Aber ansonsten zum Beispiel auch bei der Sportschau habe ich wenig Berichterstattung so allgemein über diese Vorbereitungsspiele gesehen. Was man immerhin schon positiv sagen kann, Stimmung ist auf jeden Fall schon top. Also die Bilder, die ich auch aus den Hallen gesehen habe, insbesondere von den deutschen Fans, das ist wirklich erstklassig. Insofern freut man sich da auf eine coole Europameisterschaft. Und was die Spiele jetzt angeht, ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Richtige, um in die Tiefenanalyse zu gehen. Du hast es ja eben schon angesprochen, diese Auftaktniederlage in der Vorbereitung. Ja, es ist Vorbereitung. Genau dafür sind diese Spiele da. Wichtig ist dann, wenn es dann richtig losgeht. Und wir haben ja auch was zu verteidigen. Wobei ich immer dazu sagen muss, verteidigen, gerade bei so großen Turnieren, bin ich immer kein Freund davon, denn man freut sich, wenn man die Turniere erneut gewinnt. Und es ist ja auch immer zu den vergangenen Wettbewerben auch immer nicht so ganz vergleichbar mit dem Personal und so. Insofern gerne nochmal den EM-Titel holen. Das würde uns sehr freuen.
Ja, vor 2 Jahren sind wir Weltmeister geworden und mit dem Wissen im Rücken treten wir natürlich da an. Die beiden Testspielsiege gegen Slowenien haben Rückenwind gegeben. Das Halbfinale gegen die Türkei am Freitag wurde auch erfolgreich gestaltet, 73-71. Nur gegen Serbien eben gab es jetzt die Niederlage 81-91. Es stehen noch 2 Testspiele aus, bevor es dann mit der EM losgeht. Am Donnerstag in Madrid und 2 Tage später dann in Köln gegen Spanien. Die sind ja Europameister. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Prüfstein für Dennis Schröder und die deutsche Basketballnationalmannschaft, bevor es dann losgeht. Und zwar am 27. August, also am Mittwoch in 2 Wochen, 15.30 Uhr, dann das erste EM-Spiel gegen Montenegro, das dann auf den DBB wartet. Wir sind gespannt und werden es natürlich beobachten. Und das ist aber natürlich nicht das Einzige, was in den nächsten Tagen startet. Denn auch die Deutschland-Tour steht in den Startlöchern. Das größte Mehrtagesradrennen in Deutschland findet statt. Und ja, der Radsport-Hype ist natürlich auch ununterbrochen weitergehend, weil Florian Lipowitz bei der Tour de France so gut abgerissen hat. Am Mittwoch geht das Ganze los mit einem Prolog in Essen, also bei dir gar nicht mal so weit weg. Vielleicht hast du ja auch Lust, da mal vorbeizuschauen. Ich kann dir gerade mal sagen, wo die 2. Etappe lang geht. Das habe ich nämlich gerade nicht auf dem Schirm. Von Essen geht die nach Herford. Ich habe gerade die Karte nicht da, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob Duisburg da auf der Strecke liegt. Aber
ich glaube
für unsere nordhessischen,
nicht, meine ich. Ich glaube eher
nicht. Für unsere nordhessischen Zuhörerinnen und Zuhörer, macht gerne mal einen Abstecher ins Sauerland zu Friedrich Merz bei der 2. Etappe Herford-Arnsberg und Arnsberg-Kassel ist dann die 3. Etappe am 23.08., also parallel zur ersten Bundesliga-Konferenz bei DAZN, könnt ihr euch an die Strecke stellen in der nordhessischen Metropole und da das Etappenfinale erleben. Klappt bei mir leider nicht, eben weil ich in der Konferenz dann beschäftigt bin, also nicht bei DAZN, aber ja. Deswegen Deutschland-Tour ganz, ganz dick anmalen, weil auch Florian Lipowitz dabei ist. Und das ist, die Deutschlandtour hat das Festival getreu als Headliner angekündigt. Natürlich eine tolle Nachricht für den deutschen Radsport, dass er da mit dabei ist. Der deutsche Radsport läuft doch sowieso schon frei, weil am Wochenende auch in Hamburg die Cycle Classics stattgefunden haben. Da gab es ein Rory Townsend, einen ziemlichen Überraschungserfolg auf der Mönckebergstraße, der sich dort im Sprint-Finish durchgesetzt hat. Ein prominent besetztes Feld da vorne drin. Arnaud Delis ist 2. geworden. Ansonsten haben wir unter anderem ja Namen wie Benjamin Giermay, Wout van Aert und Jasper Philipsen in den Top 10, also richtig gut besetzt. Und die Meldung, die natürlich auch noch kam, und das ist ja dann was mit Blick nach vorne, David: Remco Evenepoel wechselt zu Red Bull Bora Hansgrohe. Was bedeutet das nächstes Jahr für Florian Lipowitz bei der Tour de France?
Das ist eine sehr gute Frage, die sich, glaube ich, viele stellen. Es ist natürlich so, man muss es natürlich aus der Teamsicht so sehen, dass man mittlerweile, und das sieht man ja bei UAE oder bei Visma Lease a Bike, dass diese 2 Teams ja nicht nur um die Gesamtführung fahren mit ihren einzelnen Fahrern, sondern auch stets in der Teamwertung immer ganz weit vorne sind. Und du wirst am Ende des Tages nur erfolgreich, wenn du ein absurd starkes Team hast. Ne, das sieht man ja auch an den Gehältern, das, was Visma Lease a Bike und UAE den Fahrern bezahlt. Da kommen andere ganz weit nicht ran. Insofern, Red Bull Bora Hansgrohe hat vielleicht nicht ganz die finanziellen Mittel, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung und die bauen sich auch wahrscheinlich jetzt so ein bisschen ihr Team auf, um da in der Gesamtwertung noch besser dastehen zu können, indem sie dann wirklich auch eine krasse Mannschaftsaufstellung kam, so wie die beiden anderen. Und da passt Remco Evenepoel natürlich super mit rein. Muss man mal noch gucken, was jetzt aus Primož Roglič wird, der ja eigentlich dafür da war, in der Gesamtwertung anzugreifen. Hat ja nicht so ganz gut funktioniert. Für Florian Lipowitz natürlich ein bisschen bitter, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dann der Fokus eher auf Evenepoel liegen wird. Aber an sich, wie gesagt, wenn man die ganz großen Ziele erreichen will, geht das nur mit einem ganz starken Team und das baut sich Red Bull Bora Hansgrohe gerade auf. Und ich glaube, mit diesen drei Fahrern kann man nächste Saison ordentlich angreifen, aber ja, muss nicht gut für Florian Lipowitz sein.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gab ja auch in der Managementstruktur noch personelle Umstellungen. Wir sind gespannt, wie es weiterläuft. Rund um die Deutschlandtour wird es ja da auf jeden Fall nochmal für Aufklärung oder Aufklärung geben, weil da ist ja die Medienwelt nochmal präsent und vielleicht wird da nochmal an der einen oder anderen Stelle nachgehakt. Wir springen ganz kurz in den Wintersport. Wir müssen nämlich über diese Anzugsdisqualifikationsdebatte bei den norwegischen Skispringern nochmal kurz sprechen. Jetzt klingelt's, ich bin sofort wieder da.
Jo.
So, Wasserzähler funktioniert noch. Denn die FIS-Ethikkommission prüft jetzt die Strafen für die drei Offiziellen des norwegischen Skisprungteams. Also Trainer Breivik, den Cheftrainer Lobben, den Serviceman Lee Welten. Mal gucken, ob da dieser Sportdirektor Albu, dieser ältere Herr, da auch nochmal zur Rechenschaft gezogen wird. Und eben Marius Lindvik und Johan-André Forfang. Da sind wir sehr gespannt, wie das ausgeht. Und aus sportlicher Sicht ist eben, und da sei die Empfehlung vorweggestellt, gerne nochmal auch in die Flugshow reinzuhören. Louis hat da auch mit Ulrike Gressler schon auf die ersten Springen zurückgeblickt. Gibt es eben auch sportliche Entwicklungen in diesem neuen Gruppenformat, in dem High-Five-Format, wie es in dem Ergebnistableau heißt. Ich hatte ehrlicherweise nicht die Zeit, mir das schon anzuschauen, aber man muss sich, glaube ich, so 2-3 Wettbewerbe reinsehen, um da ein bisschen durchzusteigen. Aber zumindest möchte ich euch kurz mitteilen, wie das Ganze so ausgegangen ist. Denn das ist durchaus überraschend. Den ersten Wettbewerb hat, das ist dann fast schon skurril, nämlich Marius Lindvik gewonnen. Vor Philipp Raimund, was aus deutscher Sicht ein richtig schönes Ergebnis ist. Und er schwante dann schon eine Sensation. Also Sensation vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil Benny und ich haben den vor ein paar Jahren schon beim Training am Berg Isel gesehen im Sommer. Und da hat er richtig gut performt. Niklas Bachlinger, Jahrgang 2001 aus Österreich, da Vierter geworden, hat nämlich in Courchevel gleich seinen ersten Sommer-Grand Prix-Wettbewerb gewonnen, vor Philipp Raimund und Luca Roth, die da aus deutscher Sicht Platz 2 und Platz 3 belegt haben. Das schickt also ganz gut an, obwohl ja tatsächlich ein paar Namen nicht dabei waren. Also die Top-Österreicher waren verletzt, größtenteils. Stefan Kraft und Co. waren nicht dabei. Auch die Top-Garde der Deutschen mitunter nicht. Aber trotzdem gab es ganz gute Ergebnisse, zum Beispiel auch von Selina Freitag bei den Damen, die in Courchevel einmal und dann am nächsten Tag sogar gleich nochmal auf den zweiten Platz gesprungen ist. Und dann gab es jetzt am vergangenen Wochenende oder an diesem Wochenende in Wisła eben schon das zweite Grand Prix-Wochenende. Dort konnte Nika Preutz beide Wettbewerbe für sich entscheiden. Aus deutscher Sicht lief es dann nicht ganz so berauschend. Anna Holland, eine ja noch nicht ganz so bekannte Persönlichkeit, weil sie eben ihren Namen getauscht hat oder beziehungsweise geheiratet hat. Anna Holland Platz 9 und am anderen Tag ist Katharina Schmid auf Platz 7 gesprungen und aus deutscher Sicht bei den Herren können wir sagen, dass es da tatsächlich nicht ganz so gut lief wie am ersten Wochenende. Also in einem Wettbewerb Luca Roth 16. und im anderen 15. Das waren die besten Ergebnisse und Niklas Bachlinger gut aufgelegt, Platz 2 und Platz 1. Wladimir Zukrawski auf dem Podest, wie wir es aus dem Sommer gewohnt sind. Und Überraschungserfolg in Wisła, denn Maciej Kott steht seit langem mal wieder ganz oben in der Tabelle. Ich merke schon, David kann man mit Skispringen im Sommer nicht ganz so locken. Vielleicht mit Blick auf den Winter. Oder kann ich dich mit dem Namen Lindsay Vonn locken?
Durchaus. Mach mal da, mach gerne damit mal weiter.
Mach damit mal weiter, mal gucken, was da kommt. Lindsay Vonn hat einen neuen Trainer, Axel Lund Svindal. Man fühlt sich zurückversetzt in 2010. Mal gucken, ob das in 2026 bei den Olympischen Winterspielen auch ein tolles Duo wird. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Dann gibt es noch eine News aus dem Kalenderzirkus, denn im Vogtland herrscht riesige Freude, dass in Lake Placid kein Weltcup ausgetragen werden kann. Mitte Dezember gibt es also Weltcup in Klingenthal. Die springen für Lake Placid ein. Und hinten raus noch eine News aus Österreich. Stefanie Venier beendet ihre Karriere. Die ist dieses Jahr Weltmeisterin geworden im Super-G. Speedfahrerin gewesen, hat jetzt ihr Karriereende oder letzte Woche bereits angekündigt. So, genug des Wintersports. Wir melden uns wieder nach einer Unterbrechung mit dem Zweitligastart, dem DFB-Pokal-Wahnsinn, den beiden Supercups, der Vorfreude auf die Fußball-Bundesliga und vieles mehr. Wir sind gespannt und die Stundenmarke werden wir locker reißen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Diese Woche startet sie, die Fußball-Bundesliga-Saison 2025-26. Wer sie mit uns tippen möchte, kicktipp.de/onthepitch-buli. Die Saisonvorschau nehmen wir natürlich auch diese Woche noch auf. Das berühmt-berüchtigte Format mit David, Benny und mir. Wir freuen uns schon drauf. Das gibt es also auch noch in dieser Woche. Und jetzt müssen wir ganz kurz drüber sprechen, was im Unterhaus so los ist. Tabellenführer Arminia Bielefeld als Aufsteiger. Der einzige Club neben Darmstadt, Hannover und Braunschweig mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Auf Platz 2 sind die Lilien, die in Nürnberg gegen kriselnde Klose-Fußballer gewinnen, die auch im Pokal ausgeschieden sind. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Arminia gewinnt bei Bundesliga-Absteiger Kiel, die auf dem vorletzten Tabellenplatz vor Düsseldorf rangieren, die, glaube ich, die größte Enttäuschung bisher sind. Wie ist dein Blick auf die ersten 2 Zweitliga-Wochen?
Ja, da wurde doch gleich mal einiges auf den Kopf gestellt. Und ich hätte ja nie gedacht, dass der Kollege Luca Storms nach 2 Spieltagen mit seinem Tipp auf Platz 18 so richtig liegt, weil er hatte ja Fortuna Düsseldorf auf Platz 18 getippt, ne? Wo ich ja am Anfang auch erstmal dachte, what? Aber bisher hat er auf jeden Fall recht. Muss dazu sagen, er ist FC-Fan. Nö, aber also diese zweite Liga hält das ein, was sie ja eigentlich jedes Jahr verspricht, nämlich sehr viel Spannung. Klar hat man so seine Favoriten, aber es passieren viele Überraschungen. Und bis auf Hannover 96, die man da oben durchaus auch erwarten konnte, ist halt mit Braunschweig auf Platz 4, also konnte man ja gar nicht mitrechnen. Dass Bielefeld sich in die zweite Liga durchaus souverän nimmt, fand ich jetzt nicht überraschend. Dass es jetzt nach 2 Wochen gleich Platz 1 ist, ist natürlich eine Überraschung. Ja und gut, und Darmstadt, wenn man mal genau hinguckt, kann man eigentlich auch durchaus damit rechnen. Es ist keine riesige Überraschung, aber trotzdem ist es durchaus eine Überraschung, wer alles weiter unten steht. Du hast es ja schon angesprochen mit Düsseldorf, mit Kiel, mit Nürnberg, auch mit Hertha immer noch, ne? Also die waren
Top-Favorit,
ja,
klar.
Die waren ja eigentlich doch die Top-Favoriten mit auf den Aufstieg. Hat bisher so semi-gut funktioniert. Aber kann sich ja auch noch ändern.
Wird auch dieses Wochenende richtig interessant. Düsseldorf ist in Paderborn gefragt. Die wären ja letzte Saison fast aufgestiegen. Topspiel Schalke gegen Bochum. Das erste bei Nitro wird auch spannend. Und Aufsteigerduell am Sonntag. Arminia gegen Dynamo. Darmstadt trifft auf die Hertha. Also Top-Mannschaft gegen Top-Tipp-Mannschaft quasi. Da sind wir sehr gespannt, wie das am Wochenende aussieht. Und dann würde ich sagen, springen wir doch direkt rein in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Ja, heute sind noch Spiele und ja, wir wissen, es gab den Supercup, deswegen sind auch dann noch Spiele. Aber ich würde sagen, scheiß drauf, wir sagen jetzt zumindest einmal alles durch, weil irgendwie diese Pokalrunde mich so krass bewegt hat. Ich würde sagen, ich gehe einfach durch die Spiele durch und du hebst deinen Arm, wenn du jeweils dazu was zu ergänzen hast. Ist das okay für dich?
Ja, leg los.
Gut, alles klar. Pflichtaufgabe erfüllt. Bayer 04 Leverkusen gewinnt gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Es hat erst länger gedauert, denn vor den Augen von Andrea Berg gab es ein wenig Hagelschauer. Kein Problem allerdings. Pokalschreck schon früh raus. Saarbrücken verliert zu Hause gegen Magdeburg 1:3. Union Berlin erfüllt die Pflichtaufgabe Gütersloh und gewinnt auswärts mit 5:0. Und dann müssen wir schon über den Freitagabend sprechen. Arminia Bielefeld nach 2015 und 2025 schlägt auch ein zweites Mal in 2025 der Arminia Schreck zu. Der Zweitligist als Drittliga-Aufsteiger und Zweitliga-Tabellenführer schmeißt mal wieder Werder Bremen raus. Und ganz Bundesdeutschland ist schockiert, denn in der nächsten Runde darf Arminia tatsächlich auswärts spielen. Was ist denn da los?
Ich weiß gar nicht, was da los ist, ehrlicherweise.
Dann wird nach Liga-Zugehörigkeit, glaube ich, zugeordnet.
So. Was erst in der zweiten Runde?
Das, ja, weil jetzt sind wir quasi noch als Drittliga-Aufsteiger drin gewesen.
Okay, verstehe.
So, das hat mich auch ein bisschen verwirrt, aber so wie es den Anschein hat, können wir jetzt auch auswärts spielen. So, aber okay. Wie hast du diese Sensation wahrgenommen oder war es für dich gar keine Sensation?
Das ist eine berechtigte Frage, ehrlicherweise, weil natürlich ist Bielefeld da als, in Anführungszeichen, unterklassige Mannschaft natürlich der Underdog. Aber wenn du dir auch mal am Anfang auch so, ich habe auch ein paar Bremer in meinem Umfeld, war das dann keine riesige Überraschung irgendwie. Es haben sehr viele mit gerechnet. Wahrscheinlich ja. Aufgrund der großartigen Saison der Arminia und weil es bei Bremen ja gerade auch transfermäßig noch ein bisschen hakt und die noch nicht alle Spieler so beisammen haben. Und das hat man halt auch sehr stark gesehen. Insofern, ja, überraschend, aber irgendwie auch nicht.
Der SV Werder Bremen ist die Mannschaft aus der ersten Liga, die am häufigsten in der ersten Pokalrunde ausgeschieden ist. So auch in diesem Jahr. Dann kommen wir zu meinem Ticker-Marathon. Samstag, BFC Dynamo gegen VfL Bochum. In doppelter Unterzahl letztendlich verliert der Regionalligist gegen Bochum nach Verlängerung mit 1:3. Der HSV tut sich unfassbar schwer. Ich habe schon das Lied komponiert, Park the Bus in Pirmasens. Leider Gottes ist die Sensation aus Sicht der Oberliga-Akteure nicht wahr geworden. Der HSV durch einen Examinen in Form von Guilherme Ramos köpft den HSV in die nächste Pokalrunde. Das hätte schief gehen können.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, wie schwer die sich getan haben, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, der HSV auch so, wie sie transfermäßig zugeschlagen haben, die würden sich da nicht so super schwer tun. Aber gut, werdet ihr alles in der Bundesliga-Saisonvorschau hören. Und Bundesliga und Pokal ist ja grundsätzlich auch nochmal unterschiedliche Sachen. Aber wie ich das auch an diesem Wochenende häufiger dann auch von den Kommentatoren gehört habe, Hauptsache man hat sich nicht blamiert, man ist durchgekommen, ja. Wie fragt am Ende des Tages auch keiner mehr. Insofern ist der HSV ja durchaus auch ein Team, was öfter mal früh im Pokal ausscheidet. Das haben sie hier zum Glück vermieden. Ja, weiter geht's.
Ja, weiter geht's. Mein nächstes Ticker-Doppel war dann ein ungefährdeter 5:0-Erfolg von Heidenheim gegen den Balinger SC im Bavü-Derby. Ein dann doch deutlicher als gedachtes 4:0 von Hoffenheim in Hansa Rostock mit einem starken Max Mörstedt. Ein durchaus knapper Erfolg von RB Leipzig in Sandhausen, den habe ich dann nicht gesehen. Deswegen deine Frage, hat sich RB blamiert oder ist Sandhausen dann doch so stark, wie es der Name verrät, obwohl man ja inzwischen in der Regionalliga mit komplett neuer Mannschaft spielt?
Ja, und da auch massive Probleme bisher hatte in den ersten zwei Spielen, das muss man ja auch dazu sagen. Insofern, ja, man sieht so ein bisschen, dass Sandhausen die letzten Jahre durchaus oberklassiger gespielt hat. Und vielleicht haben die Leipziger das auch so ein bisschen unterschätzt. Wie gesagt, ich glaube, ein Spieler ist jetzt im Vergleich zur letzten Saison noch bei Sandhausen, glaube ich, der dritte Torhüter oder so.
Also ja, wie bei uns vor zwei Jahren. Ja.
Also da gab es wirklich eine komplette Runderneuerung und da hat Sandhausen richtig stark gemacht. Insofern, ja, am Ende hat sich die individuelle Qualität der Offensive vor allem durchgesetzt, weil defensiv, was Leipzig vor allem auch in der Anfangsphase da gemacht hat, das war schon echt gruselig teilweise.
So bleibt den Sachsen immerhin eine Zweifachbelastung. Dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Genau, dann gab es zwei spannende Elfmeterschießen. Und zwar einmal war im eigenen Stadion gegen Eintracht Norderstedt als Heimverein der FC St. Pauli erfolgreich. Das war ziemlich tragisch aus Sicht der Norderstedter. Und dann die Sensation in Bayern war der eine von beiden aus Underdog-Erfolgen, nämlich der FV Illertissen, der kriselnde Klose-Fußballer, ich habe es vorhin schon gesagt, rausschmeißt und der FCN damit früh raus.
Ja, es war ja schon in der letzten Spielzeit so, dass Nürnberg sehr schwer in die neue Saison gekommen ist. So ist es in diesem Jahr auch. Wir haben ja eben über die zweite Liga gesprochen. Allerdings, ja, muss man schon sagen, also das darf dir einfach nicht passieren. Du darfst es gar nicht ins Elfmeterschießen kommen lassen, ne? Also von daher, ich verstehe den Club irgendwie nicht so richtig, weil auch die ja eigentlich so ein bisschen mal langfristig das Ziel gesetzt hatten, auch mal wieder in der ersten Liga vorbeizuschauen und da ist man so weit von entfernt. Mhm. Es geht irgendwie nicht so richtig voran und das finde ich irgendwie schade.
Auch wegen Klose, dass es da nicht funktioniert.
Ja.
Also
ja.
Dass die Person so nicht funktioniert
hat. Ja, und da, wie gesagt, das war in der letzten Saison, kann ich mich erinnern, gerade am Anfang, da war es auch schon so leicht an einem Kipppunkt, da haben sie allerdings die Kurve noch halbwegs gekriegt, allerdings aber auch nicht so, dass sie noch um den Aufstieg gespielt hätten, aber das war dann so eine Saison, wo man gesagt hat, gut, okay, nächste Saison, next try, aber da hängt man jetzt schon wieder massiv hinterher. Also, ja. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ich mag Klose sehr gerne, aber auch seine Trainerstationen davor waren jetzt auch nicht so super berauschend, muss man sagen. Also insofern.
Ja, das ist korrekt. Grüße nach Alltag an der Stelle. Ja. So, dann machen wir weiter mit dem Samstag. Wir sind noch fast durch. Freiburg Pflichtaufgabe erfüllt, 2-0 gegen Lotte. Wolfsburg sowieso in Bremen, 19-0 gegen Hemlingen gewonnen. Und Darmstadt setzt sich knapp in Lübeck mit 2-1 durch. Sensationserfolg gibt es im Stadion der Freundschaft. 1-0 Erfolg von Energie über Hannover 96, die mal wieder in der ersten Pokalrunde ausscheiden. Letztes Jahr scheiterte man an Pokalfinalist Arminia Bielefeld. So, Sonntag, weiter geht's in meinen Tickerschichten. Doppelschicht hatte ich dann wieder bei Engers gegen Frankfurt. Man hat lange gebraucht, am Ende liefert allerdings Litz Doan ab. 5-0 Erfolg am Ende für die SGE und da müssen wir trotzdem drüber kurz sprechen, David, denn Robin Koch ist neuer Eintracht-Kapitän. Kevin Trapp geht wohl nach Paris zum FC, nicht zu PSG und Michael Zetterer ist auf dem Weg an den Main. Da dreht sich ein bisschen was bei der Eintracht, aber ich habe das Gefühl, wenn sie gegen Gegner spielen, die hinten tief drinstehen, wird es lange erstmal zäh und dann braucht man so einen Knotenöffner.
Knotenlöser.
Brustlöser.
Oder Brustlöser. Knotenlöser, das ist auch gut.
Mein Gott.
Ja, sie werden natürlich den Vorteil in der Bundesliga haben, dass sie zumindest jetzt nicht ganz viele Mannschaften haben, die jetzt so krass defensiv stehen, wie jetzt Engers beispielsweise. Aber man hat wiederum auch gesehen, womit man die Eintracht auch durchaus nerven kann. Aber auch hier, ja, das sowieso. Aber sie haben ja auch genau in der Offensive da ja auch ein paar Alternativen geholt, vor allem im Vergleich auch zu Ekitike mit Ritzduan, mit Jonathan Burkhardt. Also insofern haben sie da ja auch ganz gut nachgelegt, um diesen Eintracht-Offensivsturm auch weiterhin aufrecht zu erhalten.
Ja, Johnny eher blass geblieben, Batshuayi und Wahi kamen dann beide, Batshuayi stand Abseitstor, Wahi hat auch getroffen, also ja, wir sind gespannt, wie sie es dann aufziehen. Paderborn gewinnt und das hat ja Fabian Klos, Sky-Experte, gestern angedeutet, die könnten Probleme haben, hatten sie aber nicht, am Höhenberg gegen Viktoria 3-1 gewonnen. Würde ich sagen, machen wir doch die klaren Dinger zuerst. Fürth setzt sich spät durch gegen Lohne 2-0, KSC gewinnt gegen Meuselwitz 5-0, Kaiserslautern, das war wirklich dann auch wild gegen RSV Eintracht Stahnsdorf. Pokaldebütant aus der Oberliga in Brandenburg. 7-0 am Ende, habe ich die Tore gar nicht mehr krass mitbekommen, weil das so ruhig war da. Kiel setzt sich 2-0 gegen Homburg durch. Augsburg 2-0 gegen Halle. Tolle Stimmung vor Spielbeginn. Schaut euch gerne die Highlights an. Und dann zum Abschluss des Tages hatte ich hinten raus Ulm gegen Elversberg. Es war so zäh, wie es klingt.
Oh, ja.
Spätes 1-0, Gott sei Dank keine Verlängerung. Die Elf aus dem Saarland setzt sich durch. Und dann haben wir noch ein paar Spiele, über die wir diskutieren müssen. Denn Schalke tut sich gegen Lok Leipzig schwer. Rassismus raus aus den Stadien, das zuallererst. Gerade bei Lok Leipzig, aber nicht nur. Auch in Stahnsdorf gegen Kaiserslautern gab es solche Vorfälle. Und sportlich gesehen, Schalke rätselhaft, weiterhin. Am Ende rettet, wie dem anderen großen Verein in HSV, ein Examine, wo ein Lassme trifft, zum 1-0.
Ja, also das war kein Fußballfeinschmecker und Schalke, ne? Also Saisonstart in der zweiten Liga war ja okay, überraschend okay, muss man. Und ja, für mich war es keine Überraschung, dass Lok Leipzig eine zähe Angelegenheit wird. Immerhin, sie haben es in der Verlängerung dann doch irgendwie geregelt und dann alle Königsblauen erlöst, bei denen sich schon wieder die Fingernägel bereits aufgelöst hatten. Insofern hat man sich da durchgesetzt. Köln in Regensburg, kann ich ja sagen, das ist 1-2. Was der FC erst in der Nachspielzeit dreht, das.
In Regensburg wird noch gespielt. Ein Satz, den wir in Deutschland schon mal gehört haben.
Ja. Also das war ja wirklich irre. Es war ja zum Glück auch so, dass die Konferenz da in diesem Moment da auch live drauf war bei beiden Toren. Und also die Regensburger haben mir wirklich, wirklich, wirklich sehr leid getan.
Ja.
Weiß nicht, was du noch dazu sagen sollst. Und auch die Gladbacher, das war so ein bisschen das andere Spiel.
Das war ein geiles
gegen
Spiel.
Gegen Atlas
Delmenhorst. Das hat so Bock gemacht. Junge, das war so geil. 15.000 Leute in Oldenburg. Atlas Delmenhorst, Gladbach geht zweimal in Front. Direkt, spektakulär per sensationellen Distanzschuss-Toren die Ausgleichstore gemacht. Hinten raus dann Nico Elvedi, der den Siegtreffer erzielt. Aber was für ein geiles Spiel. Also Delmenhorst hat richtig Bock gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und es sind dann halt diese Geschichten, die diese erste Pokalrunde auch kreiert. Auch wenn sie am Ende des Tages nicht immer zum Erfolg führt. Ja, haben sich hier die Favoriten an diesem Sonntag eigentlich alle durchgesetzt. Aber es war sehr, sehr knapp und wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben ja am heutigen Tag noch 4 Partien plus dann die Stuttgarter, die ja noch in Braunschweig spielen und die Bayern in Wiesbaden dann Ende August, die ihre Erstrundenpartien noch nachholen.
Technisch. So ist es. Termintechnisch konnte man ja nicht verschieben. Heute 18 Uhr Dresden gegen Mainz. Stimmungsvoll. Neu-Drittligist Schweinfurt, Düsseldorf, dann gibt es noch Münster gegen Hertha, Zweitliga-Duell und heute Abend Alex Schlüter-Premiere in der Sportschau.
Oh ja.
Rot-Weiß, also in der Live-Sportschau zumindest, also in der Live-Sportschau aus dem Stadion, so ist es richtig. Rot-Weiß Essen gegen Borussia Dortmund, Stolpergefahr. Mal gucken, mit welcher Innenverteidigung die da auftreten werden. So, Supercup, ich gebe dir kurz die Bühne, du hast 90 Sekunden, die Bayern holen den Titel in Stuttgart und keiner will ihn haben, aber er heißt das erste Mal Franz Beckenbauer Supercup, bitteschön. Luis Diaz hat ein Tor gemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall, ein schönes Kopfballtor, hat dann auch mit seinem Jubel nochmal an Diogo Jota erinnert, ne? Ehemalige Teamkollegen beim FC Liverpool. Insofern war ein sehr launiges Spiel, glaube ich. Man hat beiden Mannschaften angesehen, dass gerade in Sachen Defensivarbeit es noch einiges zu verbessern gibt. Manuel Neuer ist wieder in seiner absoluten Prime-Verfassung, was der so rausgeholt hat, war großartig. Ansonsten verdienter 1:2 Erfolg und so der typische Supercup, den man in den letzten Jahren immer hatte, immer viele Tore. Man merkt, die beiden Mannschaften, das erste Pflichtspiel. Aber ein geiles Fußballspiel auf jeden Fall, was Lust auf die neue Saison macht. Und der nächste Titel für die Bayern, das freut den Trainer, dem Kakadu natürlich auch, der wieder mit dabei war. Und insofern, ja, machen wir darunter einen Schlussstrich.
UEFA Supercup am Ende gewinnt nicht die Mannschaft, die sich im Spiel zunächst besser schlägt. Es gibt bis ins Elfmeterschießen, das hat sich David bestimmt auch angeguckt.
Ja, und das hat ein bisschen wehgetan. Muss man dazu sagen, Paris gewinnt im Elfmeterschießen gegen Tottenham. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass das Spiel eine klare Nummer wird, war dann überrascht, dass dann Tottenham, glaube ich, bis zur 85. Minute ja bereits 2-0 geführt hat. Und dann setzte PSG dann doch die Offensivmaschinerie noch in Gang und dann mit dem Elfmeterschießen natürlich im Anschluss dann, ja, war es natürlich eine bittere Kiste, weil du ja auch das Thema Rassismus wieder angesprochen hast, gab es auch hinterher wohl wüste Beschimpfungen gegenüber Mathis Tell, der einen Strafstoß verschossen hat. Ich glaube, Tottenham hat so sinngemäß in dem Statement geschrieben, was für erbärmliche Feiglinge sie eigentlich sind, den Spieler so zu beschimpfen, nur weil er einen Strafstoß verschießt oder in einen Elfmeterschießen, einen Elfmeter verschießt, kann man sich, glaube ich, nur anschließen. Ja, ansonsten, ja, hat sich gut geschlagen, ging aber auch ein schwaches PSG.
Ja. Danke für die Zusammenfassung auf jeden Fall. Genau, was gibt es sonst noch? Die dritte Liga ist auch gestartet. Duisburg übrigens, deine Duisburger, muss man ja jetzt sagen. Dein MSV, der einzige Club, der ganz vorne steht mit 2 Siegen aus 2 Spielen als Aufsteiger. Wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass der Viertplatzierte noch ein bisschen nach unten geht. Hoffenheim 2 sind aber, glaube ich, in Angesicht der Tatsache des Schalke-Pokalspiels ganz glücklich, dass Lok Leipzig die Aufstiegsrelegation gegen Havelse verloren hat. Ich glaube, so kann man das mal formulieren. International ging es auch los. Die Premier League-Saison ist gestartet mit dem Eröffnungssieg von Liverpool 4:2 gegen Bournemouth. Das war natürlich eine emotionale Nummer. Ansonsten hat United verloren gegen Arsenal, also gewohntes Bild. Stefan Ortega hat einen schweren Stand. Wir sind gespannt, ob er jetzt die Nummer 2 bleibt bei Manchester City. Bleiben da natürlich auch dran. Deine Spurs haben auch einen Auftaktsieg gelandet. Und in Spanien haben die beiden großen Mannschaften noch nicht gespielt. Also Barca schon, hat hier 3-0 gewonnen. Mal gucken, wie die Ter Stegen-Zukunft da aussieht. Real ist erst am Dienstag dran. Und dann sind wir, glaube ich, fast schon am Ende, würde ich sagen. Zumindest was die Spielbesprechung angeht. Hinweise habe ich aber für euch. Dienstag gibt es schon Champions League Quali bei Prime. Rangers gegen Brügge, wen es interessiert. Natürlich viele weitere Spiele. Donnerstag, 18 Uhr. Schaut euch das gerne mal an. Rosenborg, Trondheim gegen Mainz 05. Wir wissen noch nicht, wo. Aber die Mainzer kämpfen ja um den Einzug in die Conference League. Und das wäre natürlich schön, wenn wir hier nicht nur die Frankfurter Eintracht in der Champions League haben, sondern im Rhein-Main-Gebiet auch noch Conference League. Von daher Daumen drücken da. 18 Uhr, wie gesagt, nicht 21 Uhr. Was hat man vergessen? Es gibt am Montag eine Einsetzung der Arbeitsgruppe für Diskussion über die Aufstiegsreform in der Regionalliga. Gute Sache, hast du ja, glaube ich, mit mir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Hat auch Bernd Neuendorf gestern im Sky-Interview mit HVK in Engers oder in Koblenz gesagt, dass es jetzt nochmal auf den Tisch kommt. Thomas Müller ist in Vancouver angekommen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nö, ansonsten eigentlich nicht. Hat auch schon bei Vancouver getroffen, hat nur leider wegen Abseits nicht gezählt. Aber ist, glaube ich, gut angekommen, hat auch schon viele Kinder glücklich gemacht und ist noch ein bisschen befremdlich, ihn in diesem Trikot zu sehen. Aber ihn scheint es ja, ganz gut zu gehen, glaube ich. Und das ist die Hauptsache.
Ja, gibt es noch irgendwas vom Transfermarkt, was wir verkünden müssen? Ja, klar, irgendwas rund um Kevin Trapp wird jetzt heute Morgen oder so passieren.
Ansonsten.
Woltemade ist raus. Passiert da noch was? Oder
ich glaube eher nicht. Die Bayern machen jetzt noch ein ganz unmoralisches Angebot, aber das wird, glaube ich, nicht kommen. Ansonsten natürlich Kingsley Coman, der die Bayern verlässt. Ansonsten auch in Sachen Transfers werden wir zur Saisonvorschau alles ausführlich besprechen, was die Teams da so getrieben haben, zumindest in der Bundesliga.
Dann schließen wir doch mit einer Meldung aus Nordhessen. Shkodran Mustafi wird neuer Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Viel Erfolg für diese Aufgabe. Schöne Woche an dich, David.
Ebenso.
Und vielen Dank. Hören wir uns ja dann auch schon demnächst wieder am Donnerstag. Das ist zumindest der aktuelle Plan. Nehmen wir unsere Saisonvorschau auf. Die kommt dann am Freitag und dann geht's los. Freitagabend Bundesliga-Eröffnung. Bayern gegen Leipzig. Flutlichtfreitag und auch in Sat.1. Viel Spaß damit und dann hören wir uns ganz bald wieder. Danke fürs Einspringen und dann adios. Habt eine schöne Woche.
Macht's gut. Gerne, gerne. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.